Eine neue Location direkt am Atlantik verspricht einen schweren, sandigen Untergrund. Gibt es damit die Chance auf das erste tatsächliche Überholmanöver in der Extreme E?
Die Serie bringt ein frisches Rennformat mit dem Supersektor nach Senegal. Bringt das neue Spannung?
JBXE hat mit Kevin Hansen einen neuen Fahrer vorgestellt. Button ist jetzt nur noch Teamboss. Was kann er erreichen?
Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Extreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo!
Es geht weiter in der Schwesterserie der Formel E. Nach dem Saisonauftakt in Al-Ula in Saudi-Arabien hat das schwimmende Fahrerlager, die St. Helena, die Reise angetreten. Zurück durch den Suezkanal, durchs Mittelmeer, an der Atlantikküste Afrikas entlang und hat jetzt angelegt vor der Küste des Senegal. In Dakar, in der Nähe des Lac Rose, geht es weiter mit der zweiten Station im Rennkalender 2021. Svenny, wie sieht's aus mit deiner Vorfreude auf das Rennen?
Ja, also Vorfreude ist schon da. Nicht ganz so krass wie beim ersten Rennen, finde ich. Ich weiß nicht, ob dir es auch so geht, aber da wusste man noch gar nichts. Da war man so noch voll gehypt, so was passiert jetzt. Aber war jetzt 2-3 Wochen kein Formel E. Da ist schon Vorfreude da.
Langsam kribbelt's schon wieder in den Fingern, höre ich da bei dir raus. Langsam ist wieder Zeit, dass weitergeht.
Ja. Bei dir? Bist du auch motiviert?
Ja, doch. Ich habe ja relativ wenig immer zu tun mit unseren Extreme E-Berichterstattungswochenenden, was aber auch mal ganz schön ist, so ein bisschen Leerlauf zu haben. Wobei, streng genommen, so Leerlauf ist das ja gar nicht. Ich mache ja den Podcast in der Produktion für uns alle. Apropos Podcast in der Produktion, wollen wir mal einen Blick auf die wichtigsten Themen werfen, bevor es in Richtung Lac Rose geht und unsere Vorschau starten?
Gerne. Hau raus. Die Extreme E kehrt zurück zur Heimat des Rallye-Sports, nämlich nach Dakar, wo eine der größten Rallye-Serien weltweit, nämlich die Rallye Paris-Dakar, ursprünglich beheimatet war. Dabei ist auch die Rallye Paris-Dakar nicht wirklich in Dakar gefahren, sondern etwas außerhalb gelegen, nämlich am Lac Rose, an der senegalesischen Atlantikküste. Dieser ist noch salziger als das Tote Meer und ist das zweitsalzigste Gewässer der Erde und deshalb ein wichtiger wirtschaftlicher Standort, vor allem für den Salzexport. Die Extreme E fährt also wieder in den Dünen und im Sand. Es soll aber wohl nicht so trocken werden wie in der arabischen Wüste.
Na, und die Serie möchte mit ihrem Ocean Exprix auf Probleme in den Weltmeeren aufmerksam machen. Das ist einerseits der ansteigende Meeresspiegel, ausgelöst durch Themen wie Gletscherschmelze oder vor allem steigende Temperaturen der Meere. Andererseits Müllverschmutzung mit Plastikabfällen, die Ökosysteme gefährden. Das hat natürlich gesundheitliche Folgen, die Verschmutzung der Weltmeere, für die Tiere, die dort leben. Tiere, die sich in Netzen verfangen oder Plastik verschlucken. Das Mikroplastik landet ja letztendlich auch bei uns auf dem Tisch. Zwar sind die Folgen für Menschen von so Plastikverschmutzung unbekannt, aber das ist wohl sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Es konzentriert sich also alles auf die eine Botschaft bei der Extreme E im Senegal. Treibhausgase einsparen, um den Meeresspiegelanstieg zu reduzieren und weniger Plastik nutzen. Zum Beispiel irgendwie mit nachfüllbaren Reinigungsmitteln oder mit dem Kauf von vielen biologisch abbaubaren Produkten gibt's ja inzwischen auch. Mache ich tatsächlich auch hin und wieder. Jetzt hier, kein Druck auf dich, Svenny, aber machst du auch so was in die Richtung?
Ich habe für daheim also solche, ja, wie so Salzwürfel sind das und die löst man einfach im Wasser auf und es ist dann irgendwie Badreiniger, Spülmittel oder sowas. Also das habe ich auch zu Hause.
Hey, so richtige Ökos inzwischen.
Ja.
Ich bin aber trotzdem so ein bisschen enttäuscht von der Tatenlosigkeit der Extreme E. Ich will nicht immer in jeden Extreme E Podcast mit so viel harscher Kritik reinsteigen, aber weißt du, das letzte Mal hat die Serie mit dem Thema Schildkrötenrettung auf Desertifikation antworten wollen. Und jetzt sollen beim Thema Plastikmüll und erhitzenden Ozeanen Mangroven gepflanzt werden und Schulen besucht werden. Das ist der Plan, den die Extreme E hat für die kommenden Tage. Ich meine, das hilft ja alles. Die können die Welt ja auch nicht alleine retten, wir zwei auch nicht. Aber das sind, ganz ehrlich, in meinen Augen bislang alles nur grandiose Fotomöglichkeiten. Plastikmüll einsammeln, Schildkröten retten, Bäume pflanzen, klar. Aber so tatsächliche Klimaaktionen, die mich in irgendeiner Art und Weise inspirieren würden, sind das nicht.
Ja, wobei ich würde sagen, du setzt den Druck schon verdammt hoch an, weil ich meine, wie will die Extreme E jetzt, also wenn du beim Thema bleibst, tatsächlich Treibhausgase groß einsparen? Ich meine, sie fahren schon mit dem Schiff. Ich meine, natürlich, das wird auch mit Treibstoffen angetrieben, die nicht das Segel sind, leider. Aber ich glaube, die Extreme E alleine beim Treibhausproblem, das schon, wäre schon eine ziemlich harte Mission. Und demzufolge müssen sie meiner Meinung nach auf andere Aktionen, die ihnen natürlich auch Fotomaterial für Marketing bieten. Das sind natürlich, das ist ja halt die Meisterdisziplin der Extreme E-Marketing. Wenn sie eins können, dann das. Und ich finde, die Umweltaktion im Senegal, die ist schon besser als die in Al-Ula, vor allem, weil die viel, viel länger schon geplant ist. Also ich habe vorhin mal nachgeschaut, ich habe genau vor einem Jahr, am 4. Juni, schon einen Artikel über diese Mangrovenbäume geschrieben. Und ich meine, 1 Million Bäume ist jetzt nicht gerade wenig, wenn du mal bei dir zu Hause so durch den Wald gehst, wie lange das dauert, bis du 1 Million Bäume gezählt hast.
Ja, da bin ich bis zu dir gelaufen wahrscheinlich, bis ich die Million Bäume gezählt habe.
Ja, ich glaube so weit nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eine sinnvollere Aktion, als jetzt um eine blöde Zahl zu nennen, 50 Schildkröten zu retten und wieder ins Meer zu entlassen. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist sehr auf Marketing orientiert und wenig auf tatsächlichen Umwelteinfluss.
Na gut. Aber dafür sind wir ja auch da, um so ein bisschen die Botschaft vielleicht, die Klimabotschaft in die Welt zu setzen und auf die Probleme aufmerksam zu machen, die die Ozeane so haben. All das ist Anlass für den, deswegen heißt er ja auch so, Ocean Express. Ausnahmsweise hat die Extreme E mal ihre Streckenführung etwas früher veröffentlicht. Deswegen können wir auch heute drüber reden. Svenny, wo fahren wir lang? Am La Crosse.
Genau, wir fahren quasi eigentlich näher am Atlantik als am La Crosse selber. Und ja, sonst kommt die Strecke ja immer am Freitag. Dieses Mal kam sie schon am Donnerstag. Das ist sehr schön. Genau, und wir haben quasi direkt am Strand haben wir eine relativ lange Gerade, also sozusagen die Startzielgerade, die ist direkt am Strand und da können die auch wirklich dann Vollstrom durchfahren. Und danach biegen sie quasi einmal rechts ab und da geht es in einen etwas technischeren Teil, der relativ langsam ist, wo viele Höhenmeter gemacht werden. Und also jetzt nicht so krass so Dünen runter, wie wir es in Saudi-Arabien gesehen haben, aber ich denke, es geht schon ein bisschen Düne rauf, Düne runter und es ist halt vor allem wichtig, das Auto richtig in die Kurven reinzusetzen. Und da fängt dann nämlich auch der sogenannte Supersektor an und der ist, also für den kann man dann am Ende vom Wochenende noch Punkte holen, aber ich denke, das erzählen wir gleich nochmal, wenn es ums Rennformat geht.
Ganz richtig. Über so ein kleines Geschlängel geht es dann wieder zurück in Richtung Strand. Ganz zum Abschluss der Runde kommen nochmal 92-Grad-Kurven. Insgesamt 6,3 Kilometer lang ist der Rundkurs an der Atlantikküste. Ein wirklich komplett anderes Layout, als wir es in Al-Ula hatten. Ich bin richtig gespannt, wie das wird. Das ist eine komplett neue Challenge. Und vor allem, wenn wir bei Challenges sind, dürfte wieder die Switch-Zone relevant werden für den FahrerInnenwechsel. Mitten auf der Start- und Zielgerade ist sie platziert. Und letztes Mal, da gab es Strafen en masse für zu schnelles Fahren. Die Switch-Zone ist ja gewissermaßen die Boxengasse der Extreme E. Und wie in anderen Rennserien, so Formel 1, Formel E und Coca G, gilt auch in der Extreme E, in der Switch-Zone, ein Tempolimit. Und zuletzt in Saudi-Arabien war dann doch oftmals der Fall, dass einige Fahrerinnen oder Fahrer zu schnell da reingeheizt sind. Und dann gab es Zeitstrafen von mehreren Sekunden und teilweise sogar über Minuten. Das ist eine Sache, wo die Teams ganz besonders drauf achten müssen. Ich meine, das wissen sie auch selber, das muss ich ihnen jetzt nicht erklären. Aber die Switch-Zone könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.
Und noch so eine Long Story Short gefasst mit dem Rennformat der Extreme E, denn auch das hat sich vor dem Ocean Express natürlich nochmal geändert. Das wäre auch nicht die Extreme E, wenn es nicht so wäre, ohne das jetzt irgendwie irgendwen damit angreifen zu wollen. Aber es ist schon auffällig, wie oft man ein Rennformat innerhalb von 2 Monaten ändern kann. Aber es gibt einen neuen Supersektor, der wird, also ich nehme mal an, einfach ein Teil der Strecke sein, der uns auch nicht bekannt ist. Und Hier werden quasi über das ganze Wochenende die Zeiten gemessen, die jeder Fahrer, jede Fahrerin dort fährt. Und wer am Ende vom Wochenende, also nach allen Qualifyings, Halbfinals und dem Finale, dort in diesem Sektor die schnellste Zeit hingelegt hat, der bekommt 5 Punkte für sein Team in der Meisterschaft.
Was ja schon eine ganze Menge ist, ne? Also man kriegt für einen Sieg am Rennsonntag 25 Punkte und 5 könnte man nochmal drauflegen, indem man den Supersektor am schnellsten passiert. Das ist, oder anders gesagt, man könnte mehr Punkte für den Supersektor kriegen als für Platz 9 am Rennsonntag. Das ist eine ganze Menge, ne?
Ja, vor allem ist es genau der Abstand, den genau der Vorsprung, den das Team Rosberg momentan auf das Team X44 hat, weil die haben nämlich 35 und X44 30. Also wenn es einen Supersektor in Al-Ula schon gegeben hätte, könnte es sein, dass X44 heute genauso viele Punkte hätte wie Team Rosberg.
Die zweite große Neuerung beim Rennformat ist, dass es ab sofort mehr FinalistInnen geben wird. Bislang waren ja 3 Autos im Finale und jetzt sollen es sogar 4 Wagen werden. Qualifizieren werden sich die Top 2 der beiden Halbfinals. Das zweite Halbfinale, das heißt jetzt übrigens nicht mehr Crazy Race, da hat man wohl festgestellt, dass das Rennen gar nicht so crazy war. Und jetzt heißt es nur noch zweites Halbfinale. Und dadurch besteht die Möglichkeit, dass jetzt 4 Fahrzeuge am Finale, am großen Finaltag, am Sonntag teilnehmen werden. Hoffentlich mit weniger Staub, möchte ich da hinzufügen. Der Sand dürfte ja etwas schwerer sein, wie einfach wegen der Nähe zum Meer. Deswegen bin ich da halbwegs optimistisch, dass es auch möglich sein wird, mit 4 Fahrzeugen ein Rennen zu bestreiten. Ob wir dieses Format wieder zurückändern, wenn wir in der zweiten Saison in Richtung Al-Ula schreiten, da bin ich mir noch nicht so sicher. Könnte sein. Denn da war das ja ein riesiges Problem wegen der Staubentwicklung. Da konnten gerade so 3 Autos vielleicht auf einer Strecke fahren und die auch nur mit 30 Sekunden Abstand zueinander. Ich glaube, und da sind auch die Teams von überzeugt, am La Crosse wird es ein bisschen weniger schlimm und deswegen können auch 4 Fahrzeuge am Finale teilnehmen.
Auch im Fahrerinnenfeld hat sich zwischen dem ersten und dem zweiten Extreme-E-Rennen einiges getan. Nämlich wird bei JBXE, dem Team vom ehemaligen Formel-1-Weltmeister Jenson Button, nicht mehr Button selbst am Steuer sitzen, sondern er hat das Lenkrad weitergegeben an Kevin Hansen, den Bruder von Andretti-Pilot Timmy Hansen. Jetzt muss ich kurz die beiden Brüder im Kopf sortieren. Der wird jetzt an der Seite von Michaela Ahlen-Kutulinski fahren. Und, große Überraschung, es gibt immer noch kein 10. Team, also es werden wie in Al-Ula auch, 9 Teams an den Start gehen.
Button, der wird sich auf seinen Job als Teamchef fokussieren und sicherlich, wobei ich sage jetzt sicherlich auch vor Ort sein, kann auch sein, dass er das Team aus der Ferne verfolgt. Das wirft zwangsweise die Frage auf, egal ob er jetzt vor Ort ist oder nicht, ich nenne ihn Rückzug auf den Teamchefposten, das war er ja auch schon vorher, bedeutet das, dass der Spaß bei ihm schon verflogen ist? Vielleicht? Nach einem Rennen?
Ich glaube nicht, dass es der Spaßfaktor ist. Ich glaube, wenn du Rennfahrer bist, dann du findest irgendwie den Spaß in jedem Auto. Und das ist ja dann auch in dem Sinn deine Passion. Aber ich glaube, er hat schon gemerkt, dass die ausgebildeten Rallye-Fahrer in der Meisterschaft einfach Vorteile haben. Und ich glaube, unter den Top-Teams sind die Rennen schon sehr kompetitiv und vielleicht hat er einfach mit Köpfchen überlegt und hat gesagt, vielleicht gibt es jemand Besseren als mich. Und man muss dazu sagen, Kevin Hansen ist ja das Auto schon gefahren. Er war ja mit seinem Bruder der Erste, der es tatsächlich gefahren ist. Rallye-Erfahrung hat er auch. Also ich denke, rein vom Papier her müsste das fahrerische Verbesserung für JBXE sein.
Das denke ich genauso wie du. Ich halte von Kevin Hansen sehr viel. Der ist Rallycross-Fahrer schon seit einiger Zeit, quasi sein ganzes Leben lang. Und nach Al-Ula habe ich mir gedacht, dass das, was wir vor allem gelernt haben, ist, dass Rallycross-Fahrer vielleicht einen ganz kleinen Vorteil haben, wenn ich so an Kollegen wie Johann Christoffersen zum Beispiel denke oder Matthias Ekström, der sich gut geschlagen hat. Die hatten tendenziell so einen kleinen Vorsprung gegenüber den Rallye-Fahrern Und naja, dann ganz zu schweigen von denjenigen, die sonst auf Rundstrecken unterwegs waren. Ich glaube, JBXE hat jetzt ein richtig gutes Fahrerinnenduo. Und die wollen natürlich um Siege kämpfen. Und meine Güte, trotz allem Button-Talent sehe ich das ganz genauso wie du. Das ist ein fahrerischer und sportlicher Sprung nach vorne für das Team.
Ja, wobei ich sehe sie, also das ist meine persönliche Meinung, vielleicht ist es jetzt auch vorweggegriffen, aber ich sehe JBXE nicht auf dem Podium. Zumindest noch nicht. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen Zeit.
Die Extreme E kann man schönerweise auch im Fernsehen verfolgen und im Internet. Svenny, du hast am meisten Ahnung von allen Zeitplänen und Fernsehplänen. Erzähl uns mal, wo gibt es Elektromotorsport zu verfolgen am nächsten Wochenende?
Genau, also die Extreme E fährt ja am Samstag und am Sonntag. Und der Witz am Samstag ist, man kann sie fahren sehen, aber nicht live. Denn das war in Alula auch schon so, aber das hat die Serie so ein bisschen versucht zu verstecken. Und jetzt haben sie offiziell gesagt, dass die Übertragungen nicht live stattfinden werden. Also die Quali-Rennen finden um 11.30 Uhr und um 16 Uhr deutsche Zeit statt. Die Übertragung beginnt aber um 13.30 Uhr und um 18 Uhr, also jeweils eine Dreiviertelstunde bevor quasi das Live-Event endet. Also weiß nicht, ob das verständlich war, aber...
Ja, doch. Womit hat das zu tun? Das hat mich ja schon in Saudi-Arabien so fast aufgeregt. Hat das einen Grund, dass die Startzeit abweicht von dem Beginn der TV-Übertragung?
Ich denke mal, dass die sich eine gewisse Pufferzeit einräumen wollen, um, falls es irgendwelche Internetprobleme gibt oder falls irgendwelche Probleme auf der Strecke auftreten, es Verzögerungen gibt oder so, dass die halt einfach den Puffer haben. Genauso wie zum Beispiel in Alula war das, glaube ich, bei dem Claudia Hürtgen-Unfall. Den hat man ja erst gar nicht mitbekommen, weil es halt, ich glaube, das Shootout war das live.
Das Shootout war, ja, das war auf YouTube dann live. Ja, ich glaube, live war es, aber halt mit
genau, das war das einzige, genau, das war, genau. Und ich denke mal, um solche Sachen halt nicht direkt auszustrahlen, um halt erstmal dort im Nirgendwo dem ganzen Team die Möglichkeit zu geben, zu reagieren auf Eventualitäten, wird es halt nicht live sein. Aber dieses Argument kannst du eigentlich direkt wieder in die Tonne treten, denn am Sonntag, wo es eigentlich um die Wurst geht, ist alles live. Dort finden das erste Halbfinale findet um 12 Uhr statt, das zweite um 13 Uhr und das endgültige Finale dann um 17.15 Uhr. Und die sind alle im Livestream zu sehen, bis auf das Finale. Das kann man auch im Fernsehen anschauen. Die Streams kann man alle bei eformel.de verfolgen. Das Finale dann bei ran.de oder im Fernsehen bei ran mit Vorbericht ab 16 Uhr, also eine knappe Stunde. Ja, ansonsten haben wir alle Sessions auch im Ticker. Und genau.
Mit dir an den Tasten.
Yes. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn es nicht live ist. Weil wir haben ja dann auch kein Timing. Also das ist eine Herausforderung, aber wir schaffen das.
Ja, eine Herausforderung, der du ganz sicher gewachsen bist. Sadie hat ihn vorhin schon angesprochen. Wir haben auch vor dem Ocean X-Prix mit dem Championship-Driver der Extreme E, mit Timo Scheider, gesprochen. Der hat hohe Erwartungen an die Streckenführung und auch gleich mehrere Favoritinnen. Der hat vor allem allerdings viel mehr Ahnung von Motorsport als wir zwei. Deswegen lassen wir ihn jetzt einfach reden und hören mal, wie er auf das nächste Rennwochenende blickt, was seine Prognose ist für den Ocean X-Prix.
Wir werden in Senegal eine deutlich selektivere, deutlich langsamere Strecke sehen. Die wird viel, viel technischer sein, mit deutlich geringerem Durchschnitt, Speed, Geschwindigkeit. Wir werden auch unterschiedlich Oberflächen, sprich die Sandzustände, natürlich am Sand, wir sind am Strand, wir sind wirklich am Meer direkt, wir sind ein bisschen in den Dünen, sehr technisch eben in den Dünen auch, und das wird alles ein bisschen anders machen, ne? Das schwere, lange Auto dann eben auch richtig zu positionieren und in eine richtige Rotation zu bringen, das wird auf jeden Fall eine andere Challenge, als es noch in Saudi-Arabien war. Ich würde fast sagen, ziemliches Kontrastprogramm zu dem, was wir im ersten Rennen gesehen haben. Und Favoriten würde ich sagen, dass es wahrscheinlich schon wieder das Team rund um Nico Rosberg sein wird. Es wird ziemlich sicher auch die Hansen-Kombination mit Andretti sein. Es wird ziemlich sicher das Team rund um Loeb sein, die auch nicht ganz weg sein. Also was heißt nicht ganz weg sein, wenn ich glaube vom reinen Speed vielleicht ein bisschen dahinter, aber da sein werden. Und ich hatte das in Saudi-Arabien schon auf der Uhr, dass ziemlich sicher die Amerikaner, wenn sie das Auto ganz lassen, ein riesen Potenzial haben und wenn die durchkommen, sehr schnell sein werden. Ich würde mir natürlich für unser deutsches Team halt auch mal wünschen, dass die Abtruppe das Auto repariert zurückbringt und dann dementsprechend dann auch mal ein Ergebnis mit nach Hause nimmt, weil die waren ziemlich gebeutelt in Saudi-Arabien und ja, das sind so meine gefühlten Favoriten. Ob das dann so kommt, werden wir sehen, aber ich glaube, damit liege ich nicht so falsch.
Ich habe fast befürchtet, dass er gar nicht mehr aufhört mit dem Teams aufzählen. Klingt ja so, als hätte jeder irgendwie eine Chance, oder?
Ja, nicht jeder. Also das Hispano-Suiza-Team, das ist, glaube ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen außer Konkurrenz, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die vorne mitfahren. Und um ihn kurz zu korrigieren, das Rosberg-Team ist meines Wissens nach auch ein deutsches Team.
Ich glaube, die treten auch als deutsches Team an, ja.
Genau, stimmt. Deswegen hat auch beim letzten Rennen ein deutsches Team gewonnen. Aber wir hoffen natürlich alle, dass das Abt das Auto wieder gut mit zurückbringt. Ich denke, das ist das, was er sagen wollte. Die sehe ich übrigens auch auf jeden Fall weiter vorne als Chip Ganassi Racing, auf die er angespielt hat. Das fand ich sehr überraschend. Aber interessanter Tipp, muss man ihm lassen.
Mhm. Sonst bin ich aber auch voll bei Timo Scheider. Ich rechne ja, habe ich vorhin schon angeschnitten, vor allem mit den Rallycross-erfahrenen PilotInnen ganz vorne. Wobei ich mir sicher bin, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen wohl nicht mehr so deutlich sein werden wie in Al-Ula. Was denkst du?
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so 100% überzeugt wie du. Weil, also natürlich haben alle jetzt verstanden, wie das Auto funktioniert und auch wie die Strecken der Extreme E gemacht sind und konnten so erste Erfahrung sammeln. Aber es ist schon eine viel, viel technischere Strecke, als es in Al-Ula war. Al-Ula war ja hauptsächlich irgendwie aus dem Staub raushalten und ansonsten mehr oder minder Vollgas oder Vollstrom in dem Fall. Hier ist es aber eine viel technischere Strecke, deswegen glaube ich schon, dass Fehler stärker bestraft werden und das sehe ich die nicht Rallycross erfahrenen Fahrer und Fahrerinnen ein bisschen, also die haben es auf jeden Fall schwerer, einfach weil sie nicht so mit Rallycross und Rallycross-Autos trainiert sind und das denke ich könnten schon ein paar Sekunden, also da kann ein Fehler schon mehrere Sekunden ausmachen, das wollte ich eigentlich sagen.
Jetzt müssen wir uns aber noch festlegen, auf jeweils ein Team. Ich habe bei dir schon Rosberg rausgehört. Ist das dein Tipp?
Ja.
Okay, dann darf ich jetzt nicht Rosberg nehmen.
Aber wegen mir kannst du schon Rosberg nehmen.
Nee, ich setz aus andere. Nee, ich kann jetzt auch nicht noch ein anderes schwarz-rot-goldenes Team nehmen. Ich glaube, Abt wird den 7. Platz in der Teamwertung verlassen. So viel sage ich auf jeden Fall mal. Vielleicht sehen wir eine kleine Überraschung aus dem Hause Veloce. Die haben wir ja nämlich gar nicht gesehen in Al-Ula nach dem Unfall. Nachdem Stefan Sarrazin war das, glaube ich, der zu dem Zeitpunkt im Fahrzeug saß. Die haben quasi keine Erfahrung sammeln können in Al-Ula. Und wenn da das ganze Auto heil bleibt, was ein großes Wenn ist, dann glaube ich, sind Sarrazin und Jamie Chadwick im oberen Drittel anzusiedeln des Performance-Indexes im Senegal.
Interessanter Tipp.
Dann sind wir auch schon am Ende von unserer Vorschau-Episode auf den La Grosse, auf die Rallye Dakar. Es war mir eine Freude mit dir. Vielen Dank, Svenny.
Ja, mir auch. Jederzeit wieder. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns das jederzeit schicken an contact@eformel.de oder über die gängigen Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram. Sind wir überall dabei mit dem Namen eformel.de. Da könnt ihr uns übrigens auch gerne eure Tipps schicken für den Ocean Explorer, auf wen ihr tippt. Und wer unseren Podcast unterstützen möchte, der kann das sehr gerne tun. Zum Beispiel über unser freiwilliges Bezahlmodell auf steadyhq.de/eformel.de.
Und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche wieder, wenn wir den Ocean Explorer gemeinsam analysieren. Ich freue mich drauf.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.